Das Thema ist Gebet, öffne die Türen. Gott wird dir heute Morgen eine Vision geben fürs Gebet. Er wird dir eine Vision geben für dein Gebet, wo einer kleine Explosion gleichkommt in deinem Leben. Weil das Gebet öffnet Türen. Das Jahr ist etwas passiert, wo ich dachte, wenn das passiert, dann bin ich sehr alt. Das Ereignis war, ich bin 38 geworden. Und warum ich euch das sage, ist der Grund, weil ich genau seit 19 Jahren zu Jesus Christus bete. Weil ich bin mit 19 Jahren gefunden worden von meinem Erlöser, von Jesus. Und ich lebe 19 Jahre ohne Gott und ich lebe 19 Jahre mit Gott. Darum bin ich ein Experte, wenn es darum geht, darüber zu reden, mit oder ohne Gott zu leben. Amen. Weil ich kenne beides. Das heisst, ich habe 19 Jahre Erfahrung im Gebet. Und ich will von dieser Erfahrung heute Morgen mit euch teilen. Ich will die Faktoren euch sagen, die ich glaube, haben mein Gebetsleben zu dem gemacht, wo ich muss sagen, es ist das Größte, was ich im Leben überhaupt habe. Gebet. Am Anfang, als ich angefangen beten habe, bereits als ich Jesus angenommen habe, mir ist nicht das grosse Licht aufgegangen. Ich bin zwar vom Esel gefallen wie der Paulus, aber das Licht habe ich nicht gesehen. Ist es gewesen, wie wenn ich eine Tür aufmachen würde und irgendetwas reinkrähen. Hallo, Gott! Könntest du mal schauen? Du weißt, ich habe dort ein Problem. Ah, okay, komm später nochmal. Türen zugemacht. Und dann habe ich wieder mal eine andere Tür aufgemacht. Habe ich wieder reingegangen. Hallo Gott, weißt du noch, ich bin's. Bin doch schon mal gekommen. Ich habe mein Problem immer noch. Könntest du mal schauen? Türen zugemacht. Und so ist es gelaufen. Und das Gebet hat sich entwickelt. Und so ist es auch bei dir. Gebet, Kommunikation, Glaube entwickelt sich. Und heute ist mein Gebet weniger, dass ich in einem verschlossenen Raum Türen aufreisse und etwas reinhebe. Gebet ist für mich viel eher zu vergleichen, wie wenn ich vom einen Desktop, nämlich vom himmlischen, zack, etwas auf einen anderen Desktop runterziehe, den weltlichen Desktop, nämlich die Welt. Im Himmel wie auf Erden. So erlebe ich das Gebet und ich bin noch lange noch nicht angekommen. Ich weiss, so wie ich jetzt über das Gebet rede, werde ich in 18 Jahren hoffentlich nochmal über das Gebet können predigen können. Und dann würde ich sagen, dazu mal vor 18 Jahren. Schau, Gebet, wie ich es anschaue, ist Arbeit. Gut, okay, das hätte ich nicht sagen sollen, weil ich nicht gerne Arbeit habe. Aber es ist gleich etwas Reizvolles. Der Mensch, der rumläuft auf der Straße von Zürich, meint, Gebet sei etwas für brave Mädchen, Sonntagsschülerinnen und alte Grossmütter. Die einfach irgendwie verzweifelt sind im Leben und die können nichts mehr anders machen, bewegen können sie sich auch nicht mehr, dann bleibt uns noch das Betten. Oder? Und ich bin da, um euch zu sagen, Gebet ist absolut eine männliche Arbeit. Mit Schweiß und Gestank, mit Explosionen, Erfolg. Beten heisst konstruieren. Beten heisst etwas schaffen. Wo nichts ist, ist plötzlich etwas da. Vom Himmel auf die Erde runterziehen. Darum kann ich euch sagen, Gebet ist eine der coolsten Tätigkeiten, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Und ich bin so stolz auf die City Church, weil die erste Gebetsnacht, die wir ausgerufen haben, haben wir gesagt, kommt auf die 8:30, geht's los, nachher beschliessen wir ab. Die ersten 8 Leute, die reingelaufen sind, sind alles Männer gewesen. Hey. Sind sie reingelaufen? Jawohl! Glory! 8 Männer sind reingelaufen! Weil sie haben verstanden, dass Gebet etwas zu tun hat mit etwas schaffen, etwas konstruieren. Du kannst ein Auto bauen, du kannst ein Programm schreiben oder du kannst beten. Es kommt nicht darauf an. Und wir sind berufen, um etwas zu konstruieren, etwas zu schöpfen, etwas zu schaffen. Und ich muss euch einen kleinen theologischen Background geben. Schlägt mit mir auf, Hebräer 11. Es geht um den Glauben. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist der Glaube. Das Vertrauen, das Wissen, dass das, was man nicht sieht, gleich existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unsere Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Das ist der Glaube. Das Wissen, dass alles, was man sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sehen. Wenn ich das vertiefen will, wir haben eine ganze Serie predigt über den Glauben, letzten Herbst, die sollte noch online sein, dann könnt ihr das runterladen. Und hören. ich gebe euch da nur die Schlussfolgerung. Vers 6, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glaube Gott zu gefallen. Das ist das, was du brauchst. Weil wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, erstens, dass Gott existiert. Und dass er die zweitens, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Das ist der Glaube. Kurz zusammengefasst, der Glaube ist das, dass du dir gewiss bist, dass alles, was sichtbar ist, aus dem Unsichtbaren entstanden ist. Gott hat die Welt geschaffen durch sein Wort. Bumm! Aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare. Er hat den Menschen geschaffen. Bumm! Aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare. Das ist der Glaube. Wenn du Gott gefallen willst, gibt es zwei Bedingungen, die du erfüllen musst, und die sind nicht so schwer. Die sind sogar extrem frech einfach. Gott sagt, ich möchte zwei Sachen von dir, mein liebes Kind. Erstens, glaub doch, dass es mich gibt. Und zweitens, glaub doch, dass ich dich belohne. In dieser Einfachkeit ist alles zusammengefasst, was Gott etwas bedeutet. Nämlich, dass du glaubst, dass er ist. Und dass du glaubst, dass er dich will belohnen. Vers 7. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um eine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihm vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Durch den Glauben baute Noah eine Arche. Das ist jetzt das praktische Beispiel. Der Plan für die Arche hat der Noah bekommen von Gott. Gott hat ihm gesagt, wie er die Arche bauen muss. Und warum hat Gott gewusst, wie er die Arche bauen muss? Die Antwort ist einfach, wie sie schon existiert hat, aber im Unsichtbaren. Im Reich Gottes, bei Gott, hat es die Arche schon gegeben. In dem Desktop ist sie schon gewesen. Und der Noah hat die einzige kleine Aufgabe gehabt, mit viel Schweiß verbunden, zack, die Arche runterzuziehen auf den anderen Desktop. Das ist unsere Welt. Versteht ihr? Vom Unsichtbaren ins Sichtbare. Das ist, wie Glauben funktioniert. Das ist auch, wie Gebet funktioniert. Und das ist die Grundlage, wenn man davon redet, dass Gebet Türen öffnet. Wenn Menschen etwas Grosses bewegen wollen, dann sind sie irgendwann limitiert. Sie kommen an eine Limite. Egal wie begabt das sind, egal wie grosses Netzwerk das haben, sie kommen an ihre menschliche Limite. Wenn ein Mensch, ein Mann oder eine Frau, eine Vision von Gott empfängt, und das bist du, wenn du eine Vision hast für dein Leben und du machst es nur mit deiner eigenen Kraft, setzt es gerade um, was möglich ist, dann kommt es darauf an, wie begabt du bist. Wie schön, wie reich, wie weiss ich was alles du bist. So weit kommst du dann, genau so weit. Wenn du dich voll anegibst. Und das mag beeindruckend sein für die einen, aber nicht für Gott. Weil Gott hat dich geschaffen und er hat dir eine Vision ins Herz gelegt. Und die kannst du nur erreichen mit Gott zusammen. Wenn seine Kraft reinkommt. Wenn du ein Mensch wirst, der die Möglichkeit hat, vom Unsichtbaren ins Sichtbare zu ziehen. Verstehst du? Wenn du die Möglichkeit hast, durch den Glauben, Beispiel Heilige, die sind alle schon da. Heilig ist da. Jedes Gebet, jede Seele, die gerettet werden soll, ist schon da. Jedes Material, jede geistliche Segnung, die du beten willst, die du sollst haben im Leben, ist schon da. Es ist wie Ballon an der Decke. Oder? Die einen haben eine etwas höhere Decke, dann mögen sie tun. Aber es ist alles schon da. Und wenn du ein Mensch bist, der anfängt, im Glauben zu leben, dann ziehst du eine geistliche Realität in deine Realität runter. Und darum, liebe Freunde, macht Gebet Spass. Und darum ist Gebet das Coolste, was du überhaupt machen kannst. Und glaubt nicht, ihr müsstet beten. Oh, ich muss noch beten. Vergiss es. Gebet ist ein Privileg für Menschen, die grosse Visionen haben, die einen Plan haben für ihr Leben und wissen, dass sie Hilfe brauchen. Gebet ist ein riesen Privileg. Keiner von euch meint oder muss meinen, er mache Gott einen Gefallen, wenn er eine Viertelstunde betet am Tag. Er täte irgendeine christliche Pflicht erfüllen. Oder das ist for chicken. Es ist ein Privileg, dass du die Nummer hast vom Höchsten. Und er dich in seine Pläne involviert. Gebet ist nicht, ich hole Gott in meinen kleinen, mickrigen HJ-Plan rein, sondern Gebet ist, Ich stelle mich am Allmächtigen zur Verfügung. Und darum ist er da für mich. Gebet ist ein Privileg. Das ist der Grund, warum wir Werbung machen. Für Knights of Proclamation, für Open Sky, für Gebetstraining. Und es stimmt, was der Martin gesagt hat. Wenn du mein Freund sein willst, musst du mit mir beten können. Oder noch nicht gläubig sein. Aber ich kann keine Freundschaft haben mit Menschen, die den Herr kennen, aber ich kann nicht mit ihnen im Desktop etwas oben abholen. Weil das ist für mich das Spannendste. Gebet. Die Kraft, die dir Gott anbietet. Gebet bewegt extrem viel. Wir haben im Jakobusbrief, Beispiel Jakobusbrief 5, Kapitel 5, Vers 7, haben wir den Elia. In einem Vers, in einem Satz steht, 17, Elia war ein Mensch wie wir, wie du und ich. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre lang nicht auf der Erde. Und er betete um Regen und es regnete vom Himmel. Der Elia hat sich einplanen lassen, in Gottes Absicht. Es war nicht der Elia, der gefunden hat, komm, es ist ein bisschen zu feucht, das Klima. Mal ein schönes Wetter. Herr, stopp den Regen. Es war nicht so, sondern es war etwas, was im Unsichtbaren schon existiert hat. Und Gott hat einen gesucht, der für ihn auf den neuen Desktop auf die Erde runterzieht. Elia war ein Mensch wie wir, wie du und ich. Psalm Nummer 2, Vers 8. Bitte nur darum und ich will dir die Völker zum Erbe geben, sagt der Vater zu seinem Sohn. Und in der Offenbarung wissen wir, dass wer überwindet, das betrifft dann du und ich. Wir werden Völker erben. Bitte mich nur und ich werde dir Völker zum Erbe geben. Das betrifft dich. Die Verheißung ist auch für dich. Wie ist das zu verstehen? Wenn irgendein Mensch von euch sich in Gottes Plan einbinden lässt und per Zufall ist der Plan von Gott, ein Volk zu erreichen, eine Nation zu erreichen, irgendeine Gruppierung in einer Gesellschaft zu erreichen und du gibst dich dem hin, dem Plan, dann wirst du von Gott den Icon oben runterziehen, vom Himmel auf die Erde. Und du wirst Völker erben. Du wirst sehen, wie ganze Gruppen, soziale Schichten zum Herr kommen, weil du dich einbinden lassen hast. Das sind alles Sachen, liebe Leute, die du ohne Gebet nie wirst erreichen. Darum hat der Luther recht gehabt. Er hat gesagt, schau, ich habe so viel Arbeit, ich habe mein Gebet müssen, Martin Luther, von einer Stunde auf 3 Stunden erhöhen. Ich habe so viel zu tun, ich kann es mir gar nicht leisten, nicht mehr zu beten. Hey, meistens machen wir es anders, oder? Gebet kommt am Schluss, wenn wir alles gemacht haben, dann haben wir noch ein bisschen aktive, fromme Zeit frei. Das ist völlig ein verdrülltes Denken. Gebet steht am Anfang, weil Gebet ist der Motor, es ist Kraft und das ist die Explosion, die ich in dir auslösen will. Und sage, hey, wird ein betender Mensch. Erkenne dein Privileg, dass du an der Megabank von Gott angeschlossen bist und dir alle Türen offen stehen. Ich habe mir überlegt, wie könnte man Gebet darstellen. Und ich wohne auf einem Bauernhof. Dann bin ich zum Karl gegangen und habe einen Gegenstand ausgelehnt und den habe ich da unten. Und das ist ein Gegenstand, der ist schon älter, der ist oft gebraucht worden und der ist sehr kräftig. Das ist ein Brecheisen. Passend zum Thema, offene Türen. Solltest du immer dabei haben? Könntest du mal den Schlüssel vergessen? Du kannst eigentlich alles öffnen mit dem. Autotüren, deine eigene Haustür, ein Brecheisen, Geissfuss genannt, ein Geissfuss. Der Geissfuss, der ist für mich Symbol fürs Gebet. Beim Geissfuss funktioniert es so, dass du mit wenig Kraft viel bewegst. Ich weiss jetzt, wie vielfache Gewicht ich kann stemmen von dem, was ich selber bin. Aber ich glaube recht viel. Ich glaube, ich könnte ein paar 100 Kilo lüpfen mit dem. Wenn ich mich gut anstelle und dann anfange, das einen Millimeter bewegen. Nochmal einen Millimeter. Und dann lüpft das da unten ein bisschen. Ein paar Zentimeter. Also wenn ich oben 10 cm bewege, ist es unten vielleicht 2 mm. Es ist eine Hebelwirkung. Und ich kann Sachen machen mit dem Geissfuss, die ich normalerweise nicht machen könnte. Ich habe einmal einen Hasenstall verschoben. Und ich habe einen Geissfuss gebraucht. Den hätte ich sonst nicht machen können. Ist für mich das beste Symbol, Elia war ein Mensch wie wir. Aber er hat den Geissfuss vom Gebet gekannt. Der Jesus Christus hat den Geissfuss vom Gebet gekannt. Und er hat gewusst, wenn er den Hebel hat und anfängt zu beten zum Vater, dann wird das tiefer etwas bewegen und er wird Sachen bewegen in seinem Leben, die er mit eigener Kraft nicht bewegen kann. Und Gott gibt dir auch so einen Geissfuss. Und wir wollen anschauen, was ist denn der Hebel? Was ist der Hebel, den du betätigen kannst, dass es wirklich auch bewegt? Der erste Punkt, der ist noch nicht auf der Folie. Den sage ich einfach als ein generelles Agreement, wo ich weiss, stimme dir mit mir überein. Johannes 15 heisst es, das Bild vom Weinstock. Jesus fordert dich auf, bis näher bei mir. Sei an meinem Kreislauf, an meinem Organismus angeschlossen, weil nur so kannst du Frucht bringen. Das ist klar. Wenn du eine Traube wegnimmst vom Weinstock, dann entweder wird sie zu Wein, du isst sie oder sie verfault. Aber sie wird keine Frucht mehr bringen. Es ist vorbei. Das heisst, der erste, wichtigste, allerwichtigste Punkt, den ich gar nicht gross darauf eingehe, ist, dass du verbunden bist mit Jesus Christus. Dass du das Privileg von der Gemeinschaft mit ihm pflegst. Dass er dein bester Freund ist. Dass du ihm die Protosliebe bist. Dass er der einmalige, erstmalige, unvergleichliche ist in deinem Leben, wo du dich daran orientierst. Aber nach dem gibt es noch ein paar andere wichtige Punkte. Da bitte ich dich, den Beamer anzustellen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, wenn wir beten, von ganzem Herzen beten sollen. Von ganzem Herzen. Was heisst das? Ich erzähle euch jetzt mein Gebet, mein erstes Gebet, wo mich Gott darauf gerettet hat. Das habe ich gebetet, 15, 16. Um eine Geschichte ein bisschen abkürzen, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo man Gott nicht gekannt hat. Mein Vater war Unternehmer und er war nicht viel rum. Und irgendwann kam er ein bisschen auf die spirituelle Ebene. Ich weiss nicht, ob er ein schlechtes Gewissen bekommen hat oder etwas. Aber dann sind plötzlich so positives Denken, Fußreflexzonenmassage, lauter so Sachen, die Susi darüber lehrt, in ihrem Seminar über die unsichtbare Welt, sind plötzlich in unserem Haus gewesen. Mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich hatte meine eigene unsichtbare Welt, wo ich mich zurückgezogen habe und bin eigentlich als Teenager, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, etwa mit 12, 13 habe ich mich entschieden, dass ich eigentlich den Weg von der bösen Buben gehe und bin dann bei den Raucher gewesen, das war eine bewusste Entscheidung, bei den Töffli-Buben. Ist nicht lang gegangen, bin ich selber einer geworden. Ich habe mir gesagt, wenn du Angst hast vor den Indianern, wirst du selber einer. Und ich bin ein schlimmer Häuptling geworden. Und das hat mir nicht gut getan, meine Psyche war nicht zu weh gewesen. Und in dieser Zeit hat mein Vater Kontakt geschlossen mit einem Medium. Ein Medium, das ist eine Person, die irgendwelche Stimmen da aus dem Jenseits wahrnehmen kann. Ob es denn real ist oder nicht, sei dahingestellt. Die einen hören wirkliche Stimmen, die anderen bilden sich etwas ein. Aber das Medium hat auf jeden Fall unsere Familie beeinflusst. Und meine Mutter war da, meine Schwester und mein Vater waren alle da. Sie hat sogenannte Rückführungen gemacht. Das heisst, sie hat ihr dann können sagen, in einem früheren Leben bist du das und das und das gewesen. Und das hat natürlich schon einen gewissen Reiz gehabt, hat mich aber nicht interessiert. Dann hat sie gesagt, sie will mich sehen. Und hat mir angefangen zu schmeicheln und so. Bla bla bla. Das lasse ich jetzt aus. Und dann bin ich gegangen. Etwa 15, 16, hier im Hotel Regina. Ein Steinwurf von unserer Homebase weg. Ist sie dort. Ich komme in das Hotelzimmer rein, sehe die Frau dort und sie schaut mich an und verschreckt. Und offensichtlich kann sie Auras sehen. Zack, Farbe. Kann ich nicht sehen, ist gleich. Ich glaube, dass es das gibt. Und sie hat gemeint, ich sei ein schwerst abhängiger Heroinsüchtiger. Bin ich nicht gewesen. Habe ich nie konsumiert harte Drogen. Immer nur weiche Drogen. Dafür genug. Das war nicht besser gewesen, aber gleich anders. Und sie sagt mir, sie schaut mich an und gibt ihre Analyse aus und sagt, schau, junger Mann, von deinen 7 Auras ist eine Stufe heute, die man hat, sind 4 weggeschmolzen, du hast noch 3. Ich muss dir ehrlich sagen, ich kann dir leider auch nicht helfen. Du bist so kaputt. Aber ich gebe dir einen Rat. Bet folgendes Gebet. Herr, erbarme dich meiner Seele. Und das war es. Sie hat mich dann umarmt und so. Es ist dann hell geworden im Raum. Irgendetwas Komisches ist passiert. Die Frau, um das einfach klarzustellen, ich kann die Geschichte nicht weiter erzählen, wie sie ausgegangen ist, die ist nicht gut gewesen. Die hat meine Familie grosse Probleme hineingeritten. Was sich mein Vater von ihr gelöst hat, haben sich die Nägel gebogen in der Wand. Also es war wirklich okkulte Kraft dahinter gewesen. Aber siehe da, Gott hat mich gesucht. Und ihm ist es gleich, wenn er brauchen kann. Er hat die weisse Magierin genommen und hat deren gesagt, du kannst dem nicht helfen, gib ihm folgendes Gebet. Okay, ich bin dort rausgelaufen und ich habe ein Gebet im Herz gehabt. Herr, erbarme dich meiner Seele. Und nicht etwa auf Schweizerdeutsch, Herr, erbarme dich von meiner Seele oder irgendein, sondern ich habe es genau so gebetet, wie sie mir gesagt hat, Herr, erbarme dich meiner Seele. Schriftsprache. Hochdeutsch. Das ist vielleicht der Grund, warum sich so viele deutsche Leute hier wohlfühlen. Mein Errettungsgebet war Hochdeutsch. Ich habe das Gebet angefangen zu beten. Und ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn ich es bettet habe, habe ich es von ganzem Herzen bettet. Denk mal über das Wort Erbarmen an. Ich meine, das Wort Erbarmen, was heisst das? Wenn du dich über jemanden erbarmst, dann erbarmst du dich, weil es dem total dreckig geht. Und wenn ich über das Wort Erbarmen studiert habe und wie es mir dort gegangen ist, dann habe ich ein Bild bekommen und ich habe zuerst nicht gewusst, ob ich es euch sagen soll, aber ich sage jetzt, ich habe einen Wäschlappen gesehen, das wäre ich, total vertrocknet, irgendwo auf der Straße liegen, nicht einmal vertrocknet, dreckiger Wäschlappen, grusig, stinkend, irgendwo auf der Straße liegen und ein LKW fährt drüber. Und der Wäschlappen wäre ich und wir sagen, Herr, erbarm dich meiner Seele. Das Gebet ist von Herzen gekommen. Weil ich gewusst habe, tief in meinem Innersten, ich bin totale Mutter. Ich brauche Erbarmen. Ein 16-Jähriger betet nicht, Herr, erbarme dich meiner Seele. Verstehst du? Das ist nicht irgendeine religiöse Floskel, sondern du musst dich wirklich schlecht fühlen innerlich, dass du als ein normaler Teenager, kiffender, lebengeniessender Teenager, heimlich anfängst zu beten, Herr, erbarme dich meiner Seele. Es war ein Gebet von Herzen. Ich habe das gebetet während mehrerer Jahre, nicht täglich, aber immer dann, wenn ich meine Seele erkannt habe und meinen Zustand. Und einmal habe ich das gebetet und ich bin vom Bahnhof heimgelaufen und es macht klack und es war alles klar gewesen. Es war klar gewesen für 20, 30 Sekunden und dann ist es wieder zu und ich bin wieder in meine unsichtbare Welt, vernebelte Welt abtaucht. Herr, erbarme dich meiner Seele. Das Gebet, das ich jahrelang gebetet habe und der Herr hat es erhört. Mit 19 hat er mich gefunden. Und ich kann euch sagen, das Gebet, das ich von ganzem Herzen gebetet habe, hat so eine Auswirkung, so eine Hebel gehabt, dass sich der Herr bis heute über meine Seele erbarmt. Bis zum heutigen Tag. Und wenn ich mich anschaue, was ist mit dem Lumpen passiert, der auf der Straße gelegen ist? Jesus selber hat ihn aufgenommen. Jesus selber hat ihn gewaschen. Er hat ihn mit dem bestriechenden Weichspüler hat er ihn gewaschen und dann hat er ihn tömblert. Und jetzt liegt er auf dem Gestell, ein wunderbarer, gut riechender Lumpen, den ich möchte nehmen, um mich am Morgen nach dem Rasieren Gesicht zu waschen. Der Herr hat sich erbarmt über meine Seele. Wegen dem einen kleinen Gebet, klack! Warum? Weil es von Herzen war. Warum sagen die Leute oft, der Herr hat mein Stossgebet erhört? Weil du das Gebet tust, wenn es von Not ist, wenn du in der Not bist. Und du hast keine andere Lösung mehr. Und oft erleben Menschen, die nicht mit Gott leben, dass Gott ihre Gebete erhört. Stossgebetmässig. Herr, wenn es dich gibt, dann... Und Gott greift ein. Klack! Und er kommt, wo kann ich da? Und dort hat noch einer gebetet. Und der einzige Grund ist, das Gebet ist von ganzem Herzen gekommen. Ich weiss, in deinem Leben gibt es Sachen, wo du von Herzen gebetet hast und es ist passiert. Bei mir ist es weitergegangen. Ich bin ein Produkt von meinem eigenen Gebet. Irgendwann später habe ich angefangen zu beten. Obwohl ich keine Beziehung wollte, weil ich mir das nicht zutraut habe. Ich dachte, das gibt nur totale Chaos. Und die Frau, die ich dann liebe, der will ich das ersparen. Aber ich habe gebetet. Herr, wenn du möchtest, dass ich heirate eines Tages und eine Familie habe, dann mach's. Ich flehe dich an von ganzem Herzen. Führe mich zu der richtigen Frau. Ich sage ganz ehrlich, ich habe nie geflirtet. Ich habe nie ausprobiert. Ich habe all diese Stories nicht gemacht und ich empfehle es auch nicht. Ich habe einfach gemacht. Und dann habe ich gewartet. Und dann ist sie gekommen. Weil Gott erhört die Gebete, die von Herzen kommen. Manchmal hören wir Geschichten, wie Leute für etwas beten. Ich bin zum Beispiel mal ohne Pass auf Gran Canaria geflogen. Erste Ferien, Familienferien, Tanita, ich und unsere kleine Jordan Joy, ist etwa so gross. Und als wir dann dort auf Passkontrolle sind, schaut sie uns so an. Und aus fröhlich wird traurig und hässig. Und dann sagt sie, gehen Sie dort rüber, sie können am nächsten Flug wieder zurück. wegen Kindsentführung und so weiter. Und es ist uns gesagt worden, auch von der deutschen Reiseleiterin, die wir dort getroffen haben, sie haben überhaupt keine Chance. Alles, was sie machen können, sie können heimgehen und vielleicht können sie sparen und kommen sie das nächste Jahr wieder. Unsere schönen Ferien. Gut, wir haben gesagt, das lassen wir uns nicht bieten. Und ich kann anfangen zu beten. Ich kann anfangen in die Zunge zu beten. Ich denke, das klingt irgendwie Spanisch. Bin dort beim Zöllner und plötzlich sind wir drin gewesen. Kein Problem, der Pass ist gefaxet worden und wir sind im Land drin gewesen. Und ich habe gebetet wie ein Weltmeister. Und ich weiss, es gibt so Situationen für eine Prüfung oder irgendetwas, wo du gebetet hast wie ein Weltmeister und Gott hat es geschenkt. Was ich da damit will sagen, es ist okay, wenn du für dein Leben so betest, dass du in der Ferien sein kannst und nicht heimfliegen musst. Aber es gibt noch Wichtigeres. Es gibt Wichtigeres. Es gibt Seelen, die gerettet werden müssen. Und ich will dir sagen, wenn es dir möglich ist, für Kleinigkeiten von ganzem Herzen zu beten, weil du eben die Ferien machen willst und nicht heim willst und die 3000 Stutz schab bist, dann hast du das Potenzial, für Seelen zu beten, dass Seelen gerettet werden. Verstehst du, was ich rede? Ist doch egal, ob wir in der Ferien sind oder nicht. Who cares? Von ganzem Herzen musst du beten. Und machen wir uns Gebet nicht zur Pflicht, sondern lassen uns wirklich inspirieren, von ganzem Herzen zu beten. Ich will den Punkt abschließen. Jesus ist ja gefragt worden, was ist denn das wichtigste Gebot? Das steht in Matthäus 22, 37. Bekannte Stelle, millionenfach zitiert. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und ich glaube, so sollten wir auch beten. Ich glaube, dort zeigt sich Gott, wo du die Leidenschaft hast. Ich lese es nochmal vor. Bett, wenn du bettest. Wenn du bettest. Bett mit dem ganzen Herz. Bett mit deiner ganzen Seele. Und richte all deine Gedanken auf das eine Ziel. Herr, erbarme dich meiner Seele. Und ich bin sicher, dass deine Gebete erhört werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Das Wort Gottes beten. Es gibt ein paar Bibelvers. Es gibt jene Bibelvers, wo Gottes Wille bekannt wird, was er will tun in deinem Leben. Zum Beispiel 1. Thessaloniker 4,3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Wenn du ein Problem hast mit Unzucht, in Gedanken oder in Tat und Wahrheit, für Jesus spielt es keinen Ruggel. Er sagt, du brichst Ehe, wenn du schon nur in Gedanken etwas begehrst, eine Frau begehrst oder ausziehst oder Silhouette checkst. Und bei den Frauen übrigens genau gleich. Das ist ja nicht ein Einwegproblem. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Es ist der Wille von Gott, dass du dem Problem nicht teilhaft wirst, sondern dass du rein bist. Moralisch, sexuell, reiner Mensch bist. Dass Gott zu seiner Zeit dir, nachher heisst, jeder suche sein eigenes Gefäß oder seine eigene Frau, Mann, so, dass du wirklich parat bist und dass es zusammenkommt. Zu seiner Zeit unbefleckt. Jetzt ist das nicht ganz einfach zu leben, das wissen wir alle in unserer Welt, jenseits die anderen Inputs stimmen und hier und so und so und so. Dieses, aber es gibt ein Wort, wo Jesus inspiriert hat und das heisst, es ist der Wille von Gott, dass du Unzucht meidest. Dass dich der Herr, der Heilige Geist, kann heiligen. Jetzt, ich habe gewusst, das steht da rein und ich kann anfangen zu beten. Herr, es ist dein Wille. Schenk mir deine Heiligung. Schenk mir deine Heiligung. Und was denkst du, hat es Gott gemacht oder nicht? Natürlich, es ist ja sein Wille. Es ist ja schon parat in der unsichtbaren Welt. Ein geheiligter Hansjörg, es gibt zwei Versionen. Es gibt dann wirklich einen absolut verachtenswerten, schmutzigen, sündigen, weiss ich was alles. Aber es gibt auch einen Heiligen. Und der ist parat. Zack. Es gibt noch einen anderen Bibelvers. Als Beispiel Johannes 3,30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und der bekannte Witz lasse ich jetzt aus. Obwohl er lustig ist. Aber er muss wachsen, ich muss abnehmen. Es ist der Wille von Gott, dass du abnimmst. Da. Und wenn du zu dem Herr gehst und sagst, du hast es ja gesagt, ich bete ja nur deinen Willen. Wie schnell wird der Herr da sein und wird dein Gebet klack heben. Und die Hebelwirkung wird bei dir in Kraft treten. Und etwas, wo du denkst, wirst du nie können überwinden. Es wird einfach wegen einem einfachen, simplen Gebet, das du von ganzem Herzen meinst, passieren. Wie für Gott ist es nichts? Weißt du, der Hasenstallbewegen für mich war ein Witz gewesen, mit dem Geissfuss. Und für Gott ist es noch viel einfacher. Er macht einfach Kleck wegen deinem Gebet. Jetzt sind wir am Punkt, wo wir anschauen, wie können wir für verlorene Menschen beten. Und da bitte ich die nächste Folie. Da genau, das suche ich. Es ist ein bisschen kleiner. Das ist die Teaching Card, die wir euch abgegeben haben. Und ich habe gerade heute Morgen mit jemandem geredet. Könnte nicht Gott in meinem Umfeld einmal etwas machen? Könnte Gott nicht einmal die Leute erretten, die ich für sie bete? Er will. Ich empfehle dir, geh mit dieser Teaching Card an, dass Gott sie zeigt. Dass Gott der Karl, der Bauer, wo mir das ausgelehnt hat, ihn zieht. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Und am letzten Tag werde ich ihn von den Toten auferwecken. Wow. Das ist der Fakt über den Karl. Der Karl kann nicht zu Gott kommen, außer der Vater, wo der Sohn gesendet hat, zieht ihn. Das sind Fakten. Jetzt fange ich dort an zu beten. Mit ganzem Herzen. Mit ganzer Seele und all meinen Gedanken gehe ich rein und fange an zu beten, dass der Vater den Karl zieht. Und ich gehe rein ins Gebet und ich richte all meine Gedanken auf den Punkt im Namen Jesus. Der Karl soll gezogen werden ins Reich Gottes. Weil ich weiss, es gibt da oben auf einem anderen Desktop einen Karl, der bereits geheiligt ist. Zack, und ich will den runterziehen. Vater, zieh ihn. Und ich habe die Bibel offen und ich fange an zu beten und zu proklamieren. Und schon nur das ist ein Highlight. Schon nur das ist ein Riesenfest. Ich meine, hey, ein kleines Gebet. Klack. Der Vater fängt ihn an zu ziehen. Jeder Punkt, der da drauf ist, ist ein absolutes Highlight. Ein Punkt, den ich gemeint habe, steht da drauf, den ich ehrlicherweise gar nicht finde, ist nämlich das Gebet für offene Türen. Alexi, wo bist du? Aha. Aha, ein bisschen leicht abgefälscht. Aber auch gut. Weil der Paulus selber bittet seine Leute im Epheser und im Kolosser, dass sie für ihn beten sollen, dass er offene Türen hat, um das Evangelium zu verkündigen. Das ist genau der Punkt, den du aufgeschrieben hast. Ich habe diesen Vers gelesen, in einer Zeit, in der ich kaum jemandem das Evangelium verkündigen konnte. Aber der Wunsch war gross. Und ich habe gewusst, wenn der Paulus schon Leute braucht, die für ihn beten, dass er offene Türen hat, wer bin denn ich? Dann brauche ich eine Armee, die für mich betet, dass ich offene Türen habe. Und mein Power-Team, das Leitungsteam, hat mich 200% unterstützt in dem. Sie haben jeden Tag für mich betet. Ich habe ihnen gesagt, am Mittwoch, wenn ich an mich komme, frage mich die harten Fragen. Hast du einen Toten auferweckt? Hast du einen Kranken geheilt? Hast du das Evangelium bezeugt? Hast du einen zu Jesus geführt? Frage mich die Fragen. Ich werde mich jeden Mittwoch dem neu stellen müssen. Und wenn es negativ ist, dann frage ich, warum nicht? Wenn ich keine gescheite Antwort gebe, dann frage ich, und was machst du jetzt? Und so haben sie mich fertig gemacht und geröstet, Mittwoch für Mittwoch für Mittwoch. Aber weil sie gleichzeitig für mich gebetet haben, dass mir der Herr offene Türen gibt, gibt es unzählige Geschichten, wo Leute einfach zu mir anlaufen und ich kann ihnen das Evangelium erzählen. In den letzten 6 Monaten war es unwahrscheinlich, wie ich das Evangelium preachen konnte. Und eine Geschichte hat Susi jetzt heute Morgen gesagt, die will ich euch sagen, weil die ist so cool. Die Frau, die Susi erzählt hat, die Geschichte dahinter ist die, dass sie 2 Wochen bevor der Artikel über Open Sky in der Zeitung kam, im Tagi, etwa 2 Wochen vorher, war sie in einem hinduistischen Seminar gewesen, mit ihrem Lebenspartner. Und in dem Seminar, und sie ist tatsächlich eine Person, die ins Unsichtbare sieht, hat offensichtlich eine Stimme oder Gott oder irgendetwas zu ihr gesagt, mach dich bereit, weil du wirst jetzt am höchsten Gott begegnen. Ihr Lebenspartner, Jean-Jacques, neben dir, und sie sagt dem Jean-Jacques, Jean-Jacques, mach dich bereit. Es gibt eine neue Offenbarung. Und er, oh nein, nicht schon wieder. Aber sie hat es tief in ihrem Herzen gehabt. 2-3 Wochen später ist sie mit einem Kollegen unterwegs und fahren den Zug oder irgendetwas und der liest den Tagi. Und hinten beim Tagi genau der Artikel, den sie über uns geschrieben haben, Open Sky. Und weil sie ja nicht gut sieht, sie sieht ja auch Farben, ich will das auch mal sehen übrigens, fände ich auch mal cool, ist der Artikel für sie rosarot gewesen. Rosarot. Sie sieht einen rosaroten Artikel im Tagi. Und dann geht sie an. Und dann sieht sie so eine Liebe, so eine Harmonie, das kann ja gar nicht sein. Sie lässt sich den vorlesen oder liest ihn selber und weiss genau, dort muss sie hingehen. Weil dort wird sie am höchsten begegnen. Gesagt, getan, Nächsten Montag kommt sie ans Open Sky. Das war jetzt also vor 14 Tagen. Sie und Jean-Jacques gehen ins Open Sky. Die dort waren, wissen, es war jemand dort, das ist eine wahre Geschichte. Nachher kommt sie auf mich zu und erzählt mir Sachen, Zeuge und Sachen, wie sie hört Engel singen. Und sie sagt mir, wenn ihr wüsstet, wie das von oben runter tönt, dann würdet ihr staunen. Ich, wow, sag mir es, wie tönt es? Und sie sagt, Engel singen mit. Und ich habe am Team gesagt, am Anfang, als wir Open Sky gestartet haben, in dem Moment, wo die Esoteriker kommen, wie sie sehen, dass Gott da ist, in dem Moment freue ich mich jetzt schon. Und das ist eben passiert, an dem Tag. Und sie ist gekommen und wir haben abgemacht, haben ein Treffen gehabt, am letzten Montag, am 5. Und die Frau war so offen, so demütig. Und ich konnte ihr von Jesus Christus erzählen, offene Türen. Sie ist beim Seminar beim Susi und sie hat ihr Leben Jesus Christus gegeben beim Susi. Eine offene Türe. Halleluja. Wem können wir dir geben? Jesus Christus. Halleluja. Keine grosse Sache gewesen, aber von ganzem Herzen. Bet das Wort Gottes. Der letzte Punkt, vorenthalten, bet energisch. Da kann ich dir nicht genau erklären, warum es so ist. Aber es gibt eine Bibelstelle, im Alten Testament, wo es um einen König geht, als Elisa bereits an der Krankheit litt, die zu seinem Tode führen sollte, besuchte ihn König Joasch von Israel und weinte um ihn. Mein Vater, du Streitwagen und Wagenlenker Israels. Sehr cool, sagt er ihm, Streitwagen und Wagenlenker. Elisa wies ihn an, hol einen Bogen und ein paar Pfeile. Der König holte sie. Elisa befahl dem König von Israel, spann den Bogen. Der König legte seine Hand an den Bogen und Elisa legte seine eigenen Hände auf die Hände des Königs. Dann befahl er, öffne das Fenster nach Osten. Der König öffnete es. Schließlich sagte er, schieß! Und der König schoss den Pfeil ab. Da prophezeite Elisa. Das ist der Pfeil der Rettung des Herrn. Er bringt den Sieg über Aram, den du wirst Aramäer bei Afek endgültig besiegen. Hammerbotschaft, oder? Leider geht es weiter. Es geht wieder. Nun nimm die übrigen Pfeile und schlag sie auf den Boden, sagte er ihm. Der König nahm sie und schlug dreimal damit auf den Boden. Dann hörte er auf. Da wurde der Mann Gottes sehr zornig mit ihm. Du hättest 5 oder 6 Mal auf den Boden schlagen sollen, rief er. Dann hättest du Aram für immer vernichtet. Krasse Geschichte, oder? Eine super Siegesbotschaft. Schiesst den Pfeil. Tlack. Super, du willst ihn besiegen. Und jetzt noch ein letzter Test. Nimm den Pfeil und schlag ihn auf den Boden. Er hat nicht gesagt, wie viel Mal. Er wollte seine Leidenschaft testen. Und der andere nimmt den Pfeil und ist vielleicht ein bisschen, ja, der Prophet ist da und ich verstehe nicht genau, warum soll ich jetzt das machen. Aber ich mache es jetzt, oder? Und dann nimmt er und macht, schlägt 3 Mal auf den Boden und schaut ihn an. Ist gut gewesen? Nein! Schlecht! 5 oder 6 Mal hättest du schlagen müssen. Dann hättest du sie endgültig vernichtet. Und liebe Leute, so beten wir oft. Halbherzig! Nachher schaut man, ist gut gewesen? Und Gott sagt, nein, du hast nicht dein Letzte gegeben. Ich habe geschrieben, energisch beten. Frag mich nicht, warum das so ist, aber es ist so. Die beste Bibelstelle, um das zu belegen, sonst habe ich keine gefunden. Es steht in der Bibel nicht, hebt umeinander. Es steht nicht. Es steht, betet mit ganzem Herzen, mit ganzem Glauben. So steht es. Aber offensichtlich ist unsere Stimme an das geknüpft. Und oftmals sind wir einfach unterdrückt und viel zu leislich. Susi hat das in ihrem Vision-Dings geschrieben, von etwa vor 3 Wochen. Sie war krank, es ist ihr gar nicht gut gegangen. Ich bete immer für sie, das ist ganz klar. Am Dienstagabend war es wieder so weit, ich wusste, ich muss für sie beten. Ich bin im Auto gefahren, ich konnte nicht mehr möglich, es war 9:30 Uhr. Und ich fange an zu beten. Und ich weiss immer, wenn ich für Susi bete, der Herr erhört die Gebete besonders gern. Und die Salbung ist an mich schon da. Und ich frage an mich, Susi, ist schon besser? Und dann sagt sie, nein. Und ich sage, Susi, aber wenn ich mit dir rede, wird es nicht besser, schon nur durchs Reden. Das ist meine Hoffnung. Sie sagt, nein. Sie sagt, okay, ich bete noch mal. Habe ich gebetet im Auto, gebetet, energisch gebetet. Susi, ist schon besser? Nein. Dann habe ich gesagt, okay, gut. Ich verliere die Contenance, ist mir egal. Susi, Telefon ein bisschen weiter weg vom Ohr. Ich bin allein im Auto. Und dann habe ich angefangen, Fuhrwerken, muss mein Brech reisen. Lass es nur, ist schon gut. Ich war dort im Auto, hochroter Kopf. Auf dieser Autobahn habe ich angeschrien und gesagt, im Namen Jesus, Satan ist besiegt am Kreuz von Golgatha. Jede Krankheit ist geheilt. Halleluja, im Blut von Jesus. Und so weiter und so fort. Susi, ist besser? Ja. Frag mich nicht, warum. Betet energisch. Betet von ganzem Herzen und betet den Willen Gottes. Und ihr werdet sehen, dass euer Leben ein Produkt ist von euren Gebet. Halleluja. Und jetzt haben wir gerade Gelegenheit, wenn wir einsteigen in Worship, das zu praktizieren. Susi, ich und vielleicht auch noch ein paar andere werden in der Praystation sein. Wir würden es lieben, mit euch zusammen für euch zu beten und euch zu segnen. Halleluja. Der Herr segnet euch.